Ja, hallo. Ich weiß ja nicht, wer von euch mich kennt. Ich bin der Philipp und ich komme aus Bergisch Gladbach. Kennt jemand den Adra-Shop und Projekt Hoffnung? Oder Silvia und Detlef Nern? Die kommen von da, okay. Ja gut, das ist meine Heimatgemeinde. Der Carsten Pier hat mich gefragt, ob ich hinkomme nach Kalk und euch eine Predigt halte. Und klar, habe ich gesagt, ich komme gern zu euch. Was ich heute machen will, ich will mit euch über Jesus sprechen. Ja, Jesus, das ist ja erstmal nichts Besonderes, eigentlich sogar was total Normales. Wir als Christen, das ist ja der Grund, Jesus, warum wir jede Woche hier in die Gemeinde kommen, in die Kirche kommen, Gottesdienst feiern. Aber was ich will, ist, dass wir heute vielleicht mal eine andere Perspektive auf Jesus einnehmen. Eine, die man vielleicht so nicht so häufig vorher eingenommen hat. Ja, es gibt ja so klassische Themen, wenn es um Jesus geht. Wenn man sagt, zum Beispiel Jesus als Vorbild nehmen, Jesus nachfolgen, Jesus als Herrn annehmen, Jesus und unsere Erlösung. Solche Sachen, die, ja, das sind häufige Themen, wenn man über Jesus spricht. Und es gibt auch einiges, worüber man nachdenken kann. Ja? Jeder Mensch hat ja so sein Bild von Jesus. Ja? So, je nachdem, was er schon so erlebt hat. Wenn man immer an Weihnachten in die Kirche geht, dann hat man so ein Bild von Jesus. Dann ist Jesus das kleine, schnuckelige Baby, das süße Baby in der Krippe, das da so rumliegt. Süß zum Angucken. Weiß nicht. Wer vielleicht öfter in die Kirche geht, der bekommt von Jesus schon mehr mit und er sieht dann in Jesus auch einen Menschen, der auch ein Vorbild sein kann in verschiedenen Bereichen. Jesus, wenn man zu ihm guckt, kann man auch viel lernen. Andere Menschen, die sehen in Jesus vielleicht sogar den Menschen, der die Beziehung zu Gott im Himmel wieder aufrechterhalten kann und wieder instand setzen kann. Ja, das sind alles so Aspekte, die man in Jesus sehen kann. Und aus diesen ganzen einzelnen Aspekten setzt sich so unser Bild von Jesus zusammen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Bücher oder auch ein paar Artikel gelesen, wo immer noch so ein neuer Aspekt dazu gekommen ist, nämlich der kämpferische Jesus. Ja? Jesus ist nämlich nicht einfach nur der Wanderprediger, der vorne steht und immer nur Liebe predigt. Natürlich, das ist wichtig. Aber Jesus ist auch jemand, der für seine Überzeugung einsteht, der kämpft, ja? Der sich auseinandersetzt, der den Konflikt nicht scheut und der bis zum Tod geht für das, was er den Leuten sagen will. Ja? Also das ist auch so ein Aspekt von Jesus, der lange so ein bisschen vergessen ist, weil Jesus ist lieb, klar, und ist ein guter Mensch, aber er ist noch mehr als das. Und das will ich heute mit euch auch machen. Ich will einen Aspekt von Jesus in der Bibel mir anschauen mit euch zusammen, der so vielleicht gar nicht so häufig drankommt in der Gemeinde, in Gesprächen oder sowas und der vielleicht das Bild von Jesus noch mal ein bisschen ergänzen kann. Ja. Genau, das ist der Punkt. Dazu will ich erstmal eine Geschichte aus der Bibel mit euch lesen, so als Einleitung. Im Lukas-Evangelium steht die. Lukas 15. Wer die mitlesen will, kann das auch gerne machen. Ich lese sie aber auch vor. Lukas 15, das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn oder vielleicht besser die Geschichte von den zwei Söhnen. Ich lese euch die vor. Ihr dürft auch aufschlagen, wenn ihr wollt. Jesus sprach: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sprach zum Vater: Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte seine Habe auf. Und nach nicht vielen Tagen verbrachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und da vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Und als er alles aufgezehrt hatte, da kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land. Und er selbst fing an, Mangel zu leiden und zu wenig zu haben. Und er ging hin und er hängte sich an einen der Bürger jenes Landes. Und der schickte ihn auf seine Äcker, um die Schweine zu hüten. Er wollte seinen Bauch füllen mit den Schoten, die Schweine fraßen, aber niemand gab sie ihm. Als er zu sich kam, da sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss am Brot? Und ich bin hier und komme um vor Hunger. Ich will losgehen zu meinem Vater und ich will ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich will nicht mehr dein Sohn heißen. Ja, mach mich wie einen von deinen Dienern, von deinen Tagelöhnern. Da machte sich auf und er ging zu seinem Vater. Als er noch fern war, da sah ihn sein Vater und er wurde innerlich bewegt und lief hin, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn sprach: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater sprach aber zu seinen Sklaven: Bringt schnell das beste Gewand heraus, zieht es ihm an, tut einen Ring an seine Hand, Sandalen an seine Füße, bringt das gemästete Kalb und schlachtet es. Lasst uns essen, lasst uns fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Der ältere Sohn Der war aber auf dem Feld, und als er kam und sich dem Haus näherte, da hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Diener und erkundigte sich, was da sei. Der Diener sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater ging hinaus und redete zu ihm. Er aber antwortete und sprach zum Vater: Vater, ich habe so viele Jahre dir gedient, niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten, und mir hast du niemals ein Böckchen gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Jetzt aber kommt dein Sohn, der deine Habe mit Huren durchgebracht hast, und du mästest ein Kalb für ihn und schlachtest es. Er sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist dein. Aber man muss doch jetzt fröhlich sein und sich freuen, denn dieser Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Dieser Bruder war verloren und ist wiedergefunden worden. Das ist die Geschichte von den zwei Söhnen, die Jesus hier erzählt. Das ist eigentlich eine der bekanntesten Geschichten aus der Bibel. Ja, eigentlich schon fast ein Kulturgut. Das ist also, wenn jemand eine Geschichte aus der Bibel kennt, dann ist das bestimmt so eine Geschichte wie der verlorene Sohn oder vielleicht auch noch der barmherzige Samariter. Aber die hier ist auch eine, die ganz eng dabei ist. Und wenn man fragt, was wollte Jesus eigentlich mit dieser Geschichte sagen? Warum hat er die erzählt? Ja, dann ist es eigentlich ziemlich klar. Ne? Jesus will sagen, jeder ist bei Gott willkommen. Der verlorene Sohn, der kommt wieder und Gott freut sich. Der Vater ist ja Gott in dem Fall. Ne? Gott ist gnädig, Gott liebt die Menschen, will Jesus damit sagen. Ja? Soweit so klar. Allerdings, und das ist der Punkt, hier erzählt nicht irgendjemand die Geschichte, hier erzählt Jesus die Geschichte. Ja, und Jesus erzählt die Geschichte nicht, ja, oder erzählt dir keine Predigt, die man jeden Samstag in der Synagoge hören konnte. Und es ist auch keine fromme Botschaft, die jeder sagen könnte. Was Jesus hier erzählt, ist eine ganz konkrete Anweisung für ganz konkrete Menschen, die damals gelebt haben, die einen Namen hatten, die eine Geschichte hatten und die in ihrer Zeit gelebt haben. Jesus hat hier eine ganz bestimmte Botschaft, die er an die Menschen geben will. Ja. Und um das zu verstehen, was Jesus damit eigentlich sagen wollte, natürlich das, was ich gerade gesagt habe, aber es geht noch um mehr. Und um das zu verstehen, muss man mal die Situation sich anschauen, in der Jesus da überhaupt steht. Und das steht am Anfang von dem Kapitel, 15, Vers 1 und 2. Da steht das beschrieben. Da steht: Es nahten sich zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Ja, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen: Dieser nimmt Sünder auf und isst mit ihnen. Ja, das ist die Situation. Ja, wir haben hier Jesus und auf der einen Seite sind die Sünder, das sind die Zöllner, das sind die komisch sind, und auf der anderen Seite sind die Pharisäer, ja, die Guten, ja, die Gewinner. Ja, auf der einen Seite so die Geächteten, mit denen keiner was zu tun haben will, auf der anderen Seite die Geachteten, mit denen jeder was zu tun haben will. Und dazwischen steht Jesus. Und was macht Jesus in dieser Situation? In dieser Situation, wo die Pharisäer kommen und sagen: Ey, das kann doch nicht sein, die meckern rum. Jesus merkt, dass hier eine Spannung ist, und er erzählt eine Geschichte. Ja? Er erzählt einfach eine Geschichte, und das kommt dann danach. Die lese ich euch auch noch vor. Ab Vers 4 geht das dann weiter. Er fängt dann an: Welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eins von ihnen verliert? Wer lässt nicht die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, dann legt er es mit Freuden auf seine Schulter. Und wenn er nach Hause kommt, dann ruft er die Freunde und die Nachbarn zusammen und spricht: Freut euch mit mir. Oh, Entschuldigung. Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und ich sage euch, so wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die die Buße nicht nötig haben. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, eine Lampe an, also 10 Geldstücke, eine Drachme ist ein Geldstück, und kehrt das Haus und sucht sorgfältig, bis sie findet. Und wenn sie gefunden hat, dann ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht: Freut euch mit mir, ich habe das Geldstück gefunden, das ich verloren hatte. Und so ist Freude bei den Engeln Gottes über einen, der Buße tut. Jesus erzählt eine Geschichte. Und das ist keine komplizierte Geschichte. Das ist eine einfache Geschichte, klar. Ja? Jeder würde da zustimmen. Gott freut sich über jeden Menschen, der zurückkommt. Da sind sich die Pharisäer und die Sünder einig. Da sagen die Zöllner ja, und da sagen auch die Pharisäer und die Gesetzesgelehrten ja. Ja? Wenn man zu Jesus kommt, oder zu Gott kommt, dann freut man sich. Aber die Frage ist: Warum erzählt Jesus dreimal dieselbe Geschichte. Ja? Dreimal dieselbe Geschichte. Ist es nach dem zweiten Mal nicht so ein bisschen, ja, für die Leute, die dazuhören, langweilig, dass sie sagen, ja, Jesus, jetzt haben wir es ja eigentlich verstanden. Als erstes hat man das Schaf. Ne? Das Schaf geht verloren und wird wiedergefunden. Und dann freuen sich alle. Dann kommen die Nachbarn, alle sind ja, fröhlich, super Geschichte, toll. Dann kommt die zweite. Ein Geldstück geht verloren, schon wieder verloren. Es wird wertvoller, gerade beim Schaf war es 1 von 100, jetzt ist es 1 von 10. Ja, es ist schon mehr. Und dann ist es auch noch eine Frau. Ja. Woher soll die das Geldstück denn wiederkriegen? Die kann ja nicht richtig arbeiten damals in der Zeit, gibt es keine Möglichkeit. Ne? Ja, also das Geldstück geht verloren, sie sucht und sie findet es schon wieder. Alle freuen sich. Ja. Und dann fängt Jesus mit der dritten Geschichte an. Wieder wertvoller als vorher. Jetzt ist es 1 von 2, ein Sohn von 2 Söhnen. Ja, und der Sohn geht verloren und der Sohn verliert doch alles und kommt wieder zum Vater zurück. Der Vater findet den Sohn quasi wieder und wieder freuen sich alle. Ja, was haben die Leute da dann gedacht, als sie Jesus zugehört haben? Danke, Jesus, ja. Jetzt haben wir es ja auch langsam mal verstanden. Verloren, gefunden, alle freuen sich. Verloren, gefunden, alle freuen sich. Verloren, gefunden, alle freuen sich. Aber dann, bei der dritten Geschichte, da hört Jesus nicht auf, nachdem alle sich gefreut haben. Bei der dritten Geschichte fängt Jesus auf einmal nochmal an. Denn es steht nicht da, und sie fingen an, fröhlich zu sein, und alle Pharisäer und Jesus gehen nach Hause. Nein, es geht noch weiter, und was jetzt kommt, ist nicht einfach nur ein Nachsatz. Was jetzt kommt, ist nochmal fast genauso lang wie die Geschichte, die davor kam. Ja? Es kommt nämlich der zweite Sohn. Der zweite Sohn, der schon am Anfang erwähnt wird, da steht, Jesus fängt an, ein Mensch hatte zwei Söhne. Es geht nicht nur um den einen Sohn, der verloren ist, es geht noch um den zweiten Sohn, der die ganze Zeit beim Vater ist und der schon fast vergessen wurde, während der andere Sohn sein Leben ja, durchmacht und eine tolle Zeit hat mit dem ganzen Geld vom Vater. Da kommt der zweite Sohn und ja, der beschwert sich, der fühlt sich ungerecht behandelt. Der andere hat das doch gar nicht so verdient, so verwöhnt zu werden. Ja? Das kann doch nicht sein. Und jetzt ist der Punkt, wo die Leute, die Jesus zuhören, anfangen nachzudenken. Ja? Es ist klar, da sind die Sünder bei Jesus, die sind der verlorene Sohn. Der verlorene Sohn, ja, der vieles falsch gemacht hat, aber der wiederkommen kann und wo Gott sich freut. Ja? Aber wer ist denn der zweite Sohn? Wer ist denn der zweite Sohn? Ja. Sind das die Pharisäer? Ja? Dieser zweite Sohn, der dem anderen nichts gönnen will, der neidisch ist, ja, der nur auf seine eigene Belohnung fixiert ist, der eifersüchtig ist, sind hier auf einmal die Geachteten, die, zu denen jeder aufschaut, die Geächteten, ja, die Gewinner sind, auf einmal die gar nicht mehr so toll sind und gar nicht alles richtig machen. Was Jesus hier macht, und das ist der Punkt, um den es mir geht, Jesus ist genial. Ja? Jesus wiegt seine Zuhörer in Ruhe, seine Geschichten wiederholen sich, nicht besonders spannend und dann auf einmal, dann kommt der Punkt, den er eigentlich klar machen will. Ja? Er baut seine ganze Rede, ja? Das ist ja ein ganzes Kapitel, die baut er rhetorisch so auf, dass genau der Punkt, der ihm wichtig ist, am Ende ganz, ganz stark herauskommt. Er hätte ja auch einfach direkt von Anfang an sagen können, die Pharisäer beschweren sich und dann kommt Jesus, hey Pharisäer, seid mal nicht so gemein, die Leute haben es auch verdient. Ja? Das hätte er sagen können, macht er aber nicht. Er erzählt drei Geschichten, um seine Botschaft zu verstecken und die Leute, die ihm zuhören, können dadurch, dass er das so aufbaut, viel besser nachvollziehen und viel intensiver nachvollziehen, was er eigentlich sagen will. Das wird ihnen viel mehr klar. Jesus wählt einen komplizierten Weg, aber dafür einen viel, viel effektiveren Weg. Und als mir das aufgefallen ist, das hat mich wirklich fasziniert, als mir das so klar geworden ist. Jesus redet nicht einfach los, Jesus hat einen Plan. Er weiß, wie die Menschen funktionieren, er weiß, wie die Welt funktioniert, in der wir hier leben. Ja, und deshalb weiß er auch, wie er das am besten rüberbringen kann. Und er macht das auf eine anspruchsvolle Weise. Ja? Die Leute müssen mitdenken. Jesus handelt klug. Und das ist die Perspektive, die vielleicht heute neu für euch ist. Für mich war sie jedenfalls neu. Jesus ist klug. Jesus ist ein Genie. Ja? Jesus ist intelligent. Jesus ist begabt. Jesus hat die Fähigkeit, Dinge zu erschaffen. Er kann diskutieren. Er ist geistreich, ja? Er ist eine intellektuelle Person neben all dem anderen, was er auch ist. Ja? Er kann die Welt verstehen und die Menschen verstehen. Ich habe bei mir gemerkt, dass das so eine Sache ist, die irgendwie nicht so sehr zu Jesus passt. Bei mir. Das ist eine Sache, die ungewohnt ist. Jesus, klar. Jesus ist einer, der liebt. Jesus ist einer, der vergibt. Jesus ist einer, der in Beziehung zu Gott steht, der für die Menschen kämpft, der sich selber aufopfert. Das ist Jesus. Aber jemand, der klug ist, der mal eine Liste macht mit Dingen, die Jesus beschreiben würden, wo würde man da klug schreiben? An welche Stelle kommt dann ein kluger Jesus? Das ist irgendwie ungewohnt für mich gewesen. Aber ja, weiß ich auch nicht. Er ist es trotzdem, haben wir ja gelesen. Ja? Und viele Christen haben das, glaube ich, auch vergessen, was das heißt, einem klugen Jesus nachzufolgen. Jesus, das ist häufig ein moralisches Vorbild. Ja? Jesus hat moralische Standards gesetzt, die sind hoch und an die können wir uns auch gut halten. Jesus ist auch häufig ein spirituelles Vorbild, ein Vorbild für unseren eigenen Glauben. Ja? Das Gebetsleben Jesu, da gibt es Bücher drüber, die groß geschrieben wurden. Aber der kluge Jesus, Jesus als intellektuelles Vorbild? Lass das mal sacken. Ich habe noch ein paar andere Beispiele da, die das so ein bisschen deutlicher machen, dass Jesus ein ziemlich genialer Typ war. Zum Beispiel, wie er mit Regeln und mit Geboten umgeht, die zu seiner Zeit gegolten haben. Ja? Die Geschichte, die kennt ihr vielleicht. Jesus geht am Sabbat mit seinen Jüngern spazieren und die Jünger, die sammeln Ehren ein. Ja, Ehren, die am Boden liegen. Ne, nicht die am Boden liegen, die so am Feld sind, die pflücken die und essen die, weil sie Hunger haben. Und dann kommen wieder die Pharisäer und sagen, hey, wie kann man das denn machen? Im Gesetz steht, am Sabbat darf man nicht das Feld ernten. Ne? Und ihr macht das aber und ihr bricht dadurch das Gesetz. Und was Jesus jetzt macht, ist nicht, dass er einfach kommt und sagt, ihr seid zu streng, man muss das auch mal lockerer sehen. Nein, Jesus macht was ganz anderes. Er benutzt auch eine Geschichte aus dem Alten Testament, in der der König David, ja, der große König, einer, der auch häufig ein Vorbild war für die Leute, der König David handelt auch gegen das Gesetz, weil er hungrig ist. Dieser König David isst nämlich heilige Brote aus dem Tempel, was keiner machen durfte, außer die Priester. Ja, und er verwendet diese Geschichte, um den Pharisäern, um den Gesetzeslehrern zu erklären, dass die besten Gebote nichts nützen, wenn man sich nur auf sie fixiert. Ja? Die Gebote, die stehen nicht gegen den Menschen und die sollen nicht gegen den Menschen sein. Sie sollen ihn unterstützen und eine Krücke sein. Ja, und Jesus bleibt eben nicht auf dieser Ebene, auf der die Pharisäer sind. Ja, die Pharisäer, die denken in richtig und falsch. Die Pharisäer denken, es gibt Sachen, die sind richtig, die kann man machen und die sind Sachen, die kann man nicht machen. Das ist einfach so. Die Pharisäer haben ein Argument und denken Gegenargument, Argument, Gegenargument. So ein Schlagabtausch, ja? Kennt man vielleicht auch manchmal. Es gibt auch manchmal in der Gemeinde so Bibelvers gegen Bibelvers und dann wer hat am Ende noch einen Bibelvers übrig, ne? Aber darauf lässt sich Jesus gar nicht ein, ja? Er erklärt den Gesetzeslehrern den Sinn der Gesetze. Er erklärt ihnen, wie sie damit umgehen sollen. Und das zeigt, dass er ja die Fähigkeit hat, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen und zu verstehen, was damit eigentlich gemeint ist. Er versteht, warum Gott überhaupt dieses Sabbatgebot gemacht hat. Nämlich nicht, um uns einzuschränken und damit wir den ganzen Tag von morgens bis abends rumsitzen und die ganze Zeit Hunger haben. Nein, man darf auch mal einen Grashalm abpflücken und da die Ähren essen. Ja, Jesus analysiert, Jesus betrachtet hier die Dinge im Detail und kann herausfiltern, was so die Grundelemente sind, worum es eigentlich geht. Und Jesus setzt das Ganze zu was Neuem zusammen. Und in dieser Geschichte hier, in diesem Streit über den Sabbat mit den Pharisäern, da ist seine Lösung, der Sabbat, was ist das eigentlich? Der Sohn des Menschen, sagt Jesus dann, ist ein Herr über den Sabbat und nicht umgekehrt. Der Sabbat soll nicht uns beherrschen, sondern der Sabbat ist für uns gemacht. Das ist seine Lösung, wo man auch wieder sieht, Jesus ist eigentlich ein ziemlich kluger Mensch. Genau. Noch ein Punkt, es gibt ein Buch, Dallas Willard. Den kennt wahrscheinlich keiner. Das ist ein amerikanischer Philosoph, der gleichzeitig Christ ist. Und der hat ein Buch geschrieben, das heißt, Jünger wird man unterwegs. Ja, das ist ein schönes Buch, das habe ich jetzt nicht dabei, weil ich das jemandem ausgeliehen habe. Aber es ist ein gutes Buch zu lesen. Und er hat da auch am Ende so ein Kapitel, das nennt er Jesus der Logiker. Ja, Jesus der Logiker. Was soll man sich darunter vorstellen? Was er da macht ist, er guckt, wie Jesus immer in seinen ganzen Auseinandersetzungen mit den Leuten argumentiert. Was für Strategien nimmt er da? Logik ist ja so ein eigenes Fachgebiet. Ja, ich bin selber kein Philosoph, ja, aber dieser Dallas Willard ist Philosoph und er kannte sich damit aus. Und er hat dann diese ganzen Methoden von Jesus analysiert, was die für logische Herangehensweisen haben. Ja. Und ich lese euch mal das Fazit vor, das habe ich mir herausgeschrieben, das Fazit, was er am Ende schreibt. Er schreibt: Wir müssen begreifen, dass Jesus ein Denker war. Das soll kein Schimpfwort sein, sondern zeigen, wie unerlässlich diese intellektuelle Arbeit für seinen Dienst war. Ich habe oft das Gefühl, wir hören die Worte und sehen seine Taten, aber wir sind nicht der Meinung, dass Jesus wirklich wusste, wie er das gemacht hat. Er hat es eben selbst nicht so ganz verstanden oder logisch nachvollziehen können. Wir halten ihn nicht automatisch für kompetent. Er vermehrt zwar die Brote und die Fische und er läuft übers Wasser, aber vielleicht ist ihm selbst gar nicht klar, wie. Womöglich hat er einfach irgendwelche Zauberformeln oder Gebete benutzt. Ja, vielleicht hat Jesus keine Ahnung gehabt, was er da macht. Ja. Aber was wäre, wenn es doch so gewesen wäre, wenn Jesus ganz sehr wohl wusste, was er da tat, als er seinen Fuß aus seinem Boot aufs Wasser gestellt hat. Er wusste ganz genau, was da passiert. Wenn er wusste, wie wir ticken und wie er mit einer Rede von zwei Söhnen eine maximale Wirkung erreichen kann, sodass die Leute das wirklich nachvollziehen können und ihnen das ganz tief geht. Für mich war das ein neuer Gedanke. Jesus und Logik, Jesus und Wissen, das ist was Ungewohntes. Aber warum ist das so? Warum passt das nicht zusammen? Vielleicht, weil es irgendwie ein bisschen hart klingt. Vielleicht, weil Jesus auch keine Universität besucht hat und nicht studiert hat. Die Leute damals hatten ja nicht so viel Wissen wie wir heute. Vielleicht auch, weil es unter Christen kein hohes Ideal ist, wirklich ein kluger Mensch zu sein. Ja? Vielleicht, weil Christen eher danach streben, moralisch gut zu werden und das Richtige zu tun, aber nicht so sehr mit ihrem Kopf gute Dinge anzustellen. Das ist richtig, klar, das ist richtig und wichtig auch, dass wir auch moralisch weiter wachsen und gute Dinge tun. Aber für mich habe ich gemerkt, das ist ja nicht alles. Ja? Und ich spreche da vor allem für mich selbst, wenn ich sage, dass mir auch ein moralisches Vorbild wichtig ist, aber nicht genug. Es gibt noch mehr, was wir aus der Bibel rausziehen können. Ne? Nämlich ja, auch Dinge, die den Verstand oder die das Denken beeinflussen können. Ich glaube, dass neben der Arbeit an seinem Charakter auch die Arbeit an seinem Verstand sehr wichtig ist und man das nicht vernachlässigen sollte. Und da brauche ich auch persönlich ein Vorbild und da kann Jesus sein Vorbild sein. Vielleicht geht das jemand von euch auch so. Ja? Unser Kopf ist eigentlich das, ja, ein unglaublicher Apparat. Ja? Ihr habt gerade von den Vögeln erzählt mit ihrem eingebauten Navi. Das ist ganz nett, aber wenn man sich das Gehirn anguckt, ist es viel krasser. Ich studiere Psychologie an der Uni in Köln und da muss ich mich zwangsläufig, Biologie ist für mich echt schlimm, weil man muss so viel auswendig lernen, aber ich musste mich auch mit dem Gehirn und mit allen möglichen Informationsverarbeitungsprozessen auseinandersetzen und so viel lernen. Das war manchmal wirklich anstrengend. Ja? Also man lernt dann alle Botenstoffe und welche Ionen wann wo einströmen und wie das alles funktioniert, dass wir tatsächlich irgendwas bewegen können oder dass wir was verstehen können. Und unser Gehirn ist das Komplizierteste, was es in diesem Universum eigentlich gibt. Ja, es ist unglaublich, was da alles mit getan werden kann und was das für ein Potenzial hat, was hier oben drin ist. Ja, das ist unglaublich. Und ich saß dann da, ich habe das alles gelernt an meinem Schreibtisch und ich habe gedacht, wow, Gott, das ist ja unglaublich, was wir eigentlich für ein Werkzeug haben, ja? was wir in unserem Kopf haben und was wir eigentlich benutzen können. Und mir ist dann klar geworden, dass man Gott vor allem auch dadurch ehren kann, dass man dieses unglaublich komplizierte und anspruchsvolle Werkzeug benutzt. Ja? Das hat Gott uns ja nicht einfach so gegeben. Ja, das ist unsere Spezialität als Menschen. Wir sind nicht die schnellsten Läufer in der ganzen Welt oder wir können nicht am höchsten springen oder am tiefsten tauchen. Nein, was wir haben unser Gehirn. Ja, und wir können lesen, wir können schreiben. Das ist das, was Gott uns gegeben hat als großen Vorteil gegenüber den anderen. Und wenn mir solche Gedanken kommen, dann merke ich, dass Jesus und ja, auch ein Vorbild in diesem Bereich für uns sein kann. Das sagt die Bibel ja sogar selber. Das stellt die selber diesen Anspruch. In den Sprüchen, das steht auch, das lesen man ja manchmal in der Lektion, das habt ihr vielleicht auch gelesen in den letzten Wochen, da steht, den Herrn zu fürchten, das ist der Anfang der Weisheit. Und die Erkenntnis des Heiligen, das ist Einsicht. Da steht bei Gott, da fängt Weisheit und Einsicht an. Im biblischen Kontext ist es jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber der Kern ist trotzdem, Gott will unseren Verstand und Gott will unser Denken bereichern. Ja? Und das ist ein Gedanke, den hatten wir als Christen schon mal vergessen. Ja? Und der wurde erst wieder in Erinnerung gerufen und der wurde erst wieder entdeckt. Im Mittelalter war das eine der ganz großen Neuerungen, die die Reformation gebracht hat. Martin Luther, Melanchthon, die haben allen Ländern, die sich ihrer Reformation angeschlossen haben, geraten, baut Schulen, ja? Stellt Lehrer ein. Ja? Die Leute sollen ihren Kopf bilden, die sollen wissen, womit die es zu tun haben. Die sollen lesen können, auch die Bibel sollen die lesen können. Und auch andere in anderen Ländern, die haben dieses Ideal geschaffen. Ja? Und Gebäude sollten gebaut werden, die Menschen sollten ihren Verstand bilden. Und in Europa wurden ganz viele Schulen gegründet. Ja? Es sollte Lesen und Schreiben gelehrt werden. Bildung wird ganz wichtig. Und das geschieht aus einer christlichen Bewegung heraus. Ja? Also, was wir heute Schulpflicht haben, geht damals auf diese Bewegung zurück, die gesagt hat, hey, wir glauben an Gott und wir sind der Überzeugung, dass wir selbst Verantwortung für unser Leben tragen. Und wenn wir für unser Leben verantwortlich sind, dann sollten wir auch lesen können, dann sollten wir auch wissen, was wir glauben, dann sollten wir wissen, was in der Bibel steht und auch was in anderen Büchern steht. Das war auch bei vielen Wissenschaftlern so. Ja? Der Glaube an Gott war die Voraussetzung dafür, dass es überhaupt eine Ordnung in der Welt gibt, ja? Dass es überhaupt irgendwelche Systeme gibt, die man erforschen kann, dass es was gibt, was sich wiederholt. Ja? Diese ganzen großen Namen, Newton, Galileo und Kepler, alle, die haben die Naturgesetze erforscht und haben daran gedacht, das ist ein Gott gewesen, der das alles erschaffen hat. Das ist heute leider nicht mehr so selbstverständlich, habe ich den Eindruck, unter Christen. Glaube und Verstand, das sind vielleicht Sachen, die für viele nicht so zusammengehören. Ja? So wie bei der Liste von Jesus klug ganz spät kommt, würde Glaube, was ist das eigentlich, würde Denken auch relativ weit unten kommen. Vielleicht gibt es auch eine Menge Leute, die das bewusst auseinanderbringen sollen. Es gibt so Bücher, die heißen dann Der Gotteswahn oder Der Herr ist kein Hirte. Das Ende des Glaubens heißen die. Ja, das sind interessante Bücher, wo es darum geht, zu zeigen, dass vernünftige Menschen gar nicht an einen Gott glauben können, weil es unlogisch oder nicht rational ist. Ja? Das ist kein Thema für eine Predigt, weil es sehr umfangreich ist. Aber ja, da gibt es auch spannende Sachen, die man da zu denken und nachgucken kann. Wen das interessiert, ich habe da auch ein paar interessante Bücher zu, die das vielleicht ein bisschen ausgewogener machen könnten. Aber ja, das ist vielleicht jetzt. Aber es gibt da halt echt eine große Gemeinde oder einen großen Bereich an Menschen, die sagen, das geht gar nicht, an Gott glauben und gleichzeitig normal denken. Das ist unmöglich. Ja. Aber was wichtig ist und was wir als Christen dann denken müssen, wir dürfen das als Christ nicht mit uns machen lassen und wir dürfen unseren Verstand nicht vernachlässigen. Ja? Oder wir dürfen den auch nicht von unserem Glauben trennen. Jesus will uns ein Vorbild sein, wenn es darum geht, diesen Verstand einzusetzen und im Leben anzuwenden. Ja? Wir haben das von Gott gegeben bekommen und ich denke, es ist eine von unseren Aufgaben, das zu nutzen, gerade als Protestanten, wenn wir in dieser Tradition stehen. Es ist wichtig, Dinge zu verstehen, bevor wir sie wirklich anwenden können. Und deshalb, wenn ihr mit eurem Kopf jetzt herausgefordert werdet, vielleicht so als Appell für euch, für die nächste Woche, für den nächsten Monat, weiß ich nicht, wenn ihr im Kopf herausgefordert werdet, Dinge, die das Denken betreffen, dann klammert Gott nicht aus. Ja? Egal in welchem Bereich, das muss nicht nur im Glauben sein, das muss nicht nur sein, wenn ihr in der Bibel was nicht versteht, ja? Das kann auch überall sein, das kann auch sein, wenn ihr im Beruf seid, und da was nicht versteht, wenn ihr vorm Computer sitzt und euer Windows-Betriebssystem mal ein bisschen Ärger macht und alles nicht funktioniert, dann könnt ihr auch Gott darum bitten, euch eine Lösung zu zeigen. Ja? Wenn es um Stoff geht, die man vielleicht für die nächste Prüfung in der Klausur und in der Schule lernen muss, das sind auch Sachen, wo Gott helfen kann, Dinge zu verstehen. Das habe ich selbst erlebt in meiner Uni, wenn ich Hausarbeiten schreiben muss oder so, dann kommen einem ziemlich gute Ideen, die vielleicht gar nicht so normal gewesen sind. Man kommt auf Lösungen, die man vielleicht noch gar nicht kennt. Wir sind Christen und wir müssen uns bei solchen Problemen nicht nur auf uns selbst verlassen. Ja, Jesus will uns bei emotionalen Problemen helfen, bei zwischenmenschlichen Problemen auch. Jesus will uns auch bei theologischen Problemen helfen, aber eben auch bei Problemen, die das Denken betreffen. Ja. Und wenn uns das bewusst wird, dann kann vielleicht das Bild, was wir von Jesus im Kopf haben, dieses Mosaik, was sich ja aus ganz vielen Steinen zusammensetzt, ja, aus Jesus als Erlöser, Jesus als Vorbild, Jesus als ein Kämpfer, der für seine Sache einsteht, Und Jesus auch als der Denker. Wenn dieser Stein dazukommt in eurem Bild, was ihr von Jesus habt, dann ist es schon mal ganz gut. Und ich glaube, dann kann man noch mal ein bisschen besser nachvollziehen, wie groß Jesus eigentlich ist und wie göttlich Jesus eigentlich ist. Dass Jesus in vielen Bereichen ein Vorbild für uns sein kann. Genau. Das ist mein Punkt für heute und ich hoffe, den könnt ihr so mitnehmen und der bringt euch weiter und vielleicht vertieft das nochmal euer Verständnis von Jesus. Ja, dann steht auf und dann würde ich gerne noch beten und Gott danken. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass du uns versprichst, dass du uns in so vielen Bereichen des Lebens helfen willst, dass du uns so oft unterstützt, wenn wir Probleme haben und uns aus so vielen Straßen herausführst, wo wir vielleicht denken, dass es keine Lösung gibt. Ich bitte dich darum, dass du in der nächsten Zeit uns auch immer wieder bewusst machst, dass du uns auch bei schwierigen, komplizierten Problemen helfen kannst, wo wir vielleicht gar nicht auf den Gedanken kommen, dass wir dich darum fragen können. Bitte zeig uns das doch, mach uns die Augen weit, wo du überall wirken kannst und dass wir dich nicht kleiner machen, als du eigentlich bist. Dass wir merken, dass du auch sehr klug bist und sehr, sehr gut denken kannst und gute Lösungen parat hast für alle Probleme, die wir haben. Danke dafür, dass du bei uns bist und hilfst, uns liebst und das Beste für uns willst. Ja. Amen. Amen.